Wie schön ist es, dass wir jetzt endlich, nach all der Zeit, Oliver, nach all der Zeit, nehmen wir Garri Kasparov auf. Ich habe ihn vorgeschlagen vor vielen, vielen Jahren schon. Da hat die das noch nicht interessiert und plötzlich aus dem Nichts, bei einem Telefonat, sagst du, hey, ich habe da einen Schachfilm gesehen, machen wir doch den Garri Kasparov als Helden. Und da habe ich mich so gefreut drüber, weil das ist so ein Full-Circle-Moment. Weißt, wenn einfach das von dir kommt, wenn du jemanden vorschlagst, dass wir den machen, den ich auch schon mal vorgeschlagen habe, aber das ist in Vergessenheit geraten. Und jetzt sitzen wir da und jetzt geht's in der nächsten Stunde nicht nur um uns, sondern auch um Schach. Hallo und herzlich willkommen, Oliver.
Großartige Eröffnung, lieber Christbaum. Besser hätte der Garri Kasparov auch nicht eröffnen können. Und du weißt, gute Eröffnung ist die halbe Miete. War das vielleicht eine sizilianische Eröffnung?
Ja, du hast mir jetzt zu viel gefragt, lieber Oliver. Das war eine Wiener Eröffnung, würde ich mal sagen. Mhm. Weil wir sitzen heute in Wien. Das ist ja ein transparenter Podcast. Wir sagen den Hörenden immer, wo wir sind, was wir auch haben, was wir miteinander machen. Und jetzt ist wieder mal so, der Olli ist bei mir zu Besuch und wir sitzen bei mir im Wohnzimmer, haben vor uns stehen.
Ein Zapferl,
in das wir einreden.
Ja, weil heute sind wir nicht so faul und nehmen mit dem Handy auf. Heute sind wir wieder, 2026 ist auch das Jahr des Services. Für unsere Hörenden. Sie haben uns so viel gegeben in der Gala, es war großartig, wir haben uns so gefreut über die vielen, vielen Einsendungen. Wir sind gerade dazu gekommen, dass wir alle abspülen. Super. Und jetzt geben wir auch wieder mal was.
Genau. Und Handyfolgen maximal 3 pro Jahr.
Ja.
So wie 2025 auch.
Richtig.
Ja. Aber na, vor uns steht nicht nur Zapferl, liebe Hände, vor uns steht ein Schachbrett. Es ist, und ich erfülle vielen Gästen von mir einfach ein Wunsch. Und der Wunsch vom Oliver war, dass wir während des Aufnehmens eine Schachpartie spielen. Da haben wir auch wieder leichte technische Probleme gehabt. Also erstens einmal beim Aufstellen, Olli, gell? Und ein schwarzer Bauer ist zu wenig. Der Olli spielt jetzt mit 7 Bauern in Schwarz und einer Litschi.
Ja, wobei ich eigentlich gewohnt bin, weiß zu spielen. Ich weiß gar nicht, ob ich meine Eröffnung mit Schwarz zusammenbringe. Aber ich werde mein Bestes geben. Und mit meiner Litschi, das ist natürlich noch eine Kraft im Hintergrund. Sehr, sehr fein. Der Film, den ich gesehen habe, hat geheißen Das Wunder von Marseille, ist aktuell auf Amazon Prime, glaube ich, zu sehen, gratis, mit dem Gérard Depardieu. Mhm. Und es geht um ein junges, sehr talentiertes Schachkind, das flüchtet aus Indien, glaube ich, und, oder ja, aus irgendwo anders, bin mir nicht ganz sicher, Indien, glaube ich, stimmt schon, und in Frankreich Jugendmeister wird letztendlich. Viele Hindernisse hat. Es ist ein toller Film, wo es einfach nicht nur das Kind begleitet wird und der Weg zum Erfolg und diese Hartnäckigkeit, was dieses Kind in sich trägt, diesen Erfolgshunger, sondern es auch das Problem des Asyls behandelt wird, weil sie kriegen nämlich keins. Und erst dann, wie das Kind sportlich sozusagen erfolgreich geworden ist, aufs Asyl kriegt.
Ja.
Das ist.
Wie so oft?
Ja. Genau. Das ist die beinharte Realität. Die beinharte Realität, die hat auch unser Garri Kasparov zu spüren bekommen. Und da freue ich mich jetzt, ein bisschen einen Blick auf sein Leben zu nehmen, während ich, der Christian hat bereits den ersten Zug getätigt.
Und zwar ist es E2 auf E3.
Jawohl.
Genau. Schach beginnt Matt. Immer gleich. Schach beginnt immer gleich. Stille. 64 Felder, 32 Figuren. In unserem Fall 31 Figuren und eine Litschi. Sollte man zu einer Regel machen.
Ja.
Und doch, Olli, ist Schach kein ruhiges Spiel, wie man das vielleicht annehmen möchte. Es ist Konfrontation. Mhm. Es ist Macht. Es ist der Versuch, den Willen eines anderen Menschen zu brechen, ohne ihn zu berühren. Und genau das versuche ich jetzt mit dir bei diesem Spiel zu machen.
Okay.
Der Held der Woche.
Ich habe mir im Vorfeld eine Garry Kasparov-Doku angeschaut. Also der Film, der hat mich wirklich fasziniert und dann haben wir gedacht, das erinnert mich doch an diesen Kasparov. Das ist so gewesen, dass ich, um da mal kurz auf meine Gefühle und vielleicht auch meine Emotionen einzugehen, einfach den Namen als Kind schon cool gefunden habe. Weil da irgendwie der Kasperl drinnen steckt. Garry Kasparov, Kasparov. Das hat mich sehr fasziniert. Und wir haben das jetzt schon ein paar Mal gehabt. Wir haben es jetzt bei den legendären Basketballspielern gehabt.
Stoß mir mal an. Prost.
Prost, mein Freund. Und wir haben das zum Beispiel beim Muhammad Ali gehabt oder so. Einfach diese
übergroßen Namen.
Übergroßen Namen, ganz genau. Diese Larger-than-life-Charaktere. Und spannenderweise war das auch der Kasparov.
Ja, der ja, aber gut, ich kann ich vielleicht vorwegnehmen. Bitte. Es war damals schon in den 80ern und 90ern das Duell Karpov-Kasparov, ja, eine ganz, ganz große Nummer und das ist über die Schachwelt hinausgegangen. Und ich glaube, dass du das auch in sehr jungem Alter vielleicht, also ich kann mir das vorstellen, dass du das auch irgendwie schon am Rande mitbekommen hast.
Klar.
Weil es ist durch die Medien gegangen. Das waren unglaubliche Duelle, die beiden über ganz viele Jahre gehabt haben. Aber dazu später noch.
Wenn du die Sonntagskrone aufgeschlagen hast, dann hast du das natürlich sofort im Sportteil lesen können. Und es war sicher auch die Zeit, wo einfach Schach versportisiert worden ist und dementsprechend dann auch die Medien und auch die Sponsoren auf diesen Hype-Train aufgesprungen sind und deswegen könnte es auch natürlich dazu beitragen haben. Bist du, lieber Christian, ein Kasparov-Ultra?
Ich würde mich schon so bezeichnen, zumindest hast du mich als solchen bezeichnet vor nicht allzu langer Zeit, vor genau 30 Minuten vermutlich.
Ja.
Hast du das zu mir gesagt? Und ja, stellt sich heraus, ich bin es und ich habe ja lange probiert, Schach zu spielen, vor allem mit einer sehr bekannten Hand,
mhm.
Mit dem Phil zum Beispiel, der übrigens ja, einer der wenigen, die ich schlagen konnte. wir haben Schachmeisterschaften gehabt, einige Jahre, wo nur wir zwei gegeneinander gespielt haben.
Wow.
Mhm. Ja, sehr oft, wahrscheinlich einmal in der Woche oder so circa. Und ja.
Warte mal kurz.
Du bist schon gefahren.
Achso, ich darf nicht mehr, gell?
Nein, jetzt musst du wieder warten, bis ich wieder.
Ich glaube, ich habe meine Eröffnung verpasst.
Du hast das verhaut.
Ja.
Ja. Das. Na gut, aber zurück zum Schach. Ich bin ein begeisterter Schachspieler, allerdings nicht wirklich so gut, wie ich gern gewesen wäre. Oder nur immer bin gewesen.
Ja.
Ja.
Wir verstehen, was du sagen willst.
Du?
Ja, aber wenn ich meine Eröffnung jetzt nicht verpotzt hätte, dann glaube ich, hätte ich gute Chancen gehabt. Aber nachdem ich jetzt meinen Läufer direkt in die Linie von einer Dame
ja, du bist
ungeschützt
ey, wie Kasparov.
Bei meinem zweiten Zug, ja.
Sehr angriffslustig.
Ja, total.
Kasparov hat ja, ist ja sehr bekannt dafür, Figuren einmal geopfert zu haben.
Ja, das musst du.
Und das ist schön, dass du in dieser Tradition bleibst.
Mhm.
Und
Ja, nehme ich natürlich.
Bist mir in die Falle gegangen.
Ja.
Ja, mit meiner Litschi schlage ich es zu. Ja, schade. Ich weiß jetzt auch, glaube ich, wieder, wie man da hätte machen sollen. Ich hätte meinen... verdammt, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ich wollte eigentlich da mein Pferd schützen. Das kann ich jetzt alles vergessen. Aber in der Not...
Ja, frisst der Teufel jetzt fliegen.
Ja, und da wird man auch erfinderisch.
Weißt du was? Während du jetzt dir mal einen Zug überlegst, erzähl ich ein bisschen was über die Kindheit von Garri Kasparov, von einem Aufwachsen im System. Mhm. Er wird 1963 in Baku geboren. Das war damals ein Teil der Sowjetunion.
Ich trage dann die Spur lauter, also lass ruhig stehen.
Lass mal es einfach stehen. Ja. Gut.
Das Mikro.
Garri Kasparov wird 1963 in Baku geboren. Das war damals Teil der Sowjetunion. Und sein Geburtsname, das wird jetzt vielleicht einige überraschen, ist Garri Weinstein.
Wow.
Baku ist eine Stadt voller Gegensätze, Spannungen und Kulturen. Sein Vater bringt ihm schon sehr früh Schach bei, stirbt aber daran. Schon... Nicht daran, aber er stirbt schon, als der Garri noch ganz, ganz jung ist.
7 Jahre habe ich in meiner Doku erfahren und sehr interessant. Man hat dort behauptet, dass die Eltern ihre Beziehung quasi über Schach ausgelebt haben und jeden Abend mehrere Stunden Schach gespielt haben und sie natürlich nicht ums Kind kümmert haben. Und das Kind hat einfach zuschauen können und auch getan. Und irgendwann sind sie in eine sehr verzwickte Lage gekommen und das Kind, damals 5, hat diese verzwickte Lage gelöst. Und zwar am Schachbrett, indem dass sie sich kann, also mit einem Bauer keinen Turm oder keine Dame gewünscht hat oder zurückgeholt.
Sondern der Litschi hat es in der Sowjetunion damals nicht gegeben.
Ja. Das war der große Aufstieg. Ja. Nein, sonst ein Läufer.
Ah.
Und dadurch hat er diese Situation lösen können, auf die jetzt in der Doku nicht genau eingegangen wurde. Also ist ja keine Schach-Doku gewesen. Genau, und dann mit 7, genau, der Tod des Vaters, und dann geht es wieder weiter.
Dann geht es wieder weiter. Er wächst in ein System auf, in dem Schach nicht als Spiel betrachtet wird, sondern als politische Waffe. Wer gewinnt, beweist Überlegenheit und wer verliert, ist ersetzbar. Die Mutter erkennt schon relativ bald das Talent und entscheidet dann, dass Garri gefördert wird. Und zwar ohne Kompromisse. Er sagt dazu, ich habe sehr früh verstanden, gewinnen ist kein Ziel, gewinnen ist Pflicht. Mhm. In seiner Jugend fällt Kasparov auf. Nicht nur, weil er gewinnt, sondern nämlich, wie er gewinnt. Mit 13 ist er sowjetischer Jugendmeister. Mit 15 feiert er Siege gegen erfahrene Großmeister. Mhm. Mit 17 ist er bereits international gefürchtet. Er spielt sehr aggressiv, so wie du. Er opfert Figuren, so wie du. Mhm. Und er akzeptiert keine Remis-Angebote.
Wahnsinn.
So wie du.
Und so wie dieser Junge bei dem Film Das Wunder von Marseille. Also ich bin mir sicher, dass da sehr viel auch in Anlehnung vom Kasparov war. Ja, Wahnsinn. Was für eine Jugend, was für ein kometenhafter Aufstieg. Und ich weiß zufällig auch, dass er dann Anfang 20 schon das erste Mal auf seinen Dauerrivalen getroffen ist. Und da bin ich sehr gespannt. Das hat mich wirklich in den Bann gezogen, weil mir dessen nicht bewusst war, dass das nicht nur eine sportliche Rivalität war, sondern es auch eine politische. Und zwar eine herbe. Und das ist das Allerärgste. Also das ist unfassbar, was sie da abgespielt hat. Kasparov ja ein Rebell. Oder ist es eher, also Kapov
ein sehr dienlicher Mensch, hat mir auch wieder sehr, oder dienlicher Sowjetbürger, gestriegelt und auch gebügelt. Ja. Und das hat mich auch sehr erinnert wieder an Foreman und Ali. Sehr ähnlich.
Genau.
Ja, und es ist dann so gewesen, dass der Kapow auch wirklich politisch unterstützt worden ist. Und das bis zu dem Zeitpunkt, wo der Gorbatschow dann an die Macht gekommen ist. Und dann hat sich das Blatt gewendet plötzlich. Und Kasparow hat wieder bessere Karten am Schachbrett gehabt. Also faszinierend.
Es ist sehr faszinierend und er ist vor allem eine sehr faszinierende Person. Ein Zitat von ihm ist auch nur: ein Unentschieden fühlt sich für mich immer wie Feigheit an.
Vollkommen zu Recht.
Und während andere Jugendliche Endspiele studieren, studiert Kasparow Angriffsmuster. Er lernt früh, Zeit ist wertvoller als Material, Initiative wertvoller als Sicherheit.
Ich werde jetzt mal mit meiner Ligi da zwei Felder nach vorfahren inzwischen.
Ah, sehr gut.
Mhm. Das vielleicht.
Very well. Also, Botwinnik sagt er wahrscheinlich was. Der alte Meister und Unbequeme. Kasparow hat es geschafft, im Trainingskreis von Mikhail Botwinnik zu landen. Der gilt ja als Architekt des sowjetischen Schachs. Botwinnik erkennt sofort das Genie. Und ebenso schnell das Problem, das du vorher angesprochen hast. Kasparow widerspricht, er diskutiert, akzeptiert Autorität nur, wenn sie logisch ist. Auch ein großer Logiker.
Ein Logiker.
So wie der Gödel in der Gala, wenn du dich erinnerst an Phillys Labor.
Ja.
Er war kein guter Schüler, aber der Hungrigste. Botwinnik gibt ihm Struktur. Kasparow macht daraus eine Waffe.
Ah, da wieder die Parallele zum Film. Da spielt den Trainer nämlich eben der Departieu und ist auch so
die Departieu.
Departieu.
Nein, passt, das ist
ja lustig. Du darfst natürlich den Gérard Departieu lustig aussprechen zwischendurch. Ist ja ein lustiger Podcast.
Mhm.
2026 vielleicht ein bisschen ernsthafter mal wieder. Wir starten wieder ein bisschen ernsthafter, was wir schon ein paar Mal gemacht haben.
Hm? Ganz egal. Schach übrigens.
Oh. Ja, und genau, da spielt der den Schachlehrer und ist auch eine sehr schrullige Figur. Bitte schön, ich muss mich jetzt auf meinen nächsten Zug konzentrieren.
Also, du hast ja gewünscht und ich erfülle wirklich... Das ist ein Wunschkonzert heute, ein bisschen. Du wolltest ein bisschen auf diese ganzen verschiedenen Eröffnungen und Verteidigungen und sowas eingehen, gell?
Ja.
Und ich habe mir das rausgesucht und es gibt 5 Eröffnungen Kasparows. Es gibt erstens einmal die sizilianische Verteidigung. Ja, da ist wichtig, Chaos statt Symmetrie. So ähnlich wie bei dir.
Mhm.
Kampf statt Gleichgewicht. Kasparow hat das gewählt, weil sie Spannung garantiert. Ja? Spannung im Spiel, du hast ja vorher schon in der Doku, die du während des Aufbaus dir noch angeschaut hast, ist vorgekommen, dass ihm irgendwann das Schachspiel auch zu langweilig war.
Mhm.
Also, glaube ich, hat das vielleicht auch teilweise, interpretiere ich jetzt zumindest hinein, einfach auch gespielt, um selbst für ihn die Spannung aufrechtzuerhalten.
Da musst du natürlich ein großes Selbstvertrauen haben.
Ja.
Du kannst natürlich leicht einmal Opfer bringen, wenn du weißt, du hast das, kannst das hinter raus eh wieder aufholen.
So wie du.
Ja.
Weil auf einmal steht das Pferdl da vorne und ich habe es nicht kommen sehen.
Ja, und wird von einer Ligi gedeckt.
Ja, unglaublich. Es wird nur spannender. Ja, dann gibt es die Neidorf-Variante, ist ein Teil der sizilianischen.
Neidorf?
Ja, das war seine schärfste.
Wiener Neidorf.
Die Wiener Neidorf-Variante. Das war seine schärfste Waffe. Vorbereitung bis ins Detail. Gegner werden in Kasparows Gedankenwelt gezwungen.
Das finde ich gut.
Ja. Dann gibt es noch die königsindische Verteidigung. Geduld vor dem Sturm, Raum hergeben, um später alles zu zerstören. Kasparov wartet und schlägt zu. Das klingt, als wäre vom beim Schlachtplan eigentlich. Das
ist episch.
Dann gibt es noch die spanische Partie oder Rui López. López?
Du kriegst wieder Rüge.
Sagt man das nicht so?
López. Ja. Ich habe ja zwischen dem alten und dem neuen Jahr auch einen Spanischkurs gemacht. Und seitdem weiß ich das.
Ah, ist gut zu wissen. Anyway, ist klassisch, traditionsreich und modern. Ja. Er nutzt Geschichte als Tarnung, was immer das bedeuten mag.
Naja, er erzählt eine Geschichte. Es ist ein Künstler. Es ist ein Künstler. Und er behauptet das auch von sich selbst, dass die, dass Karpov, obwohl er so ein Rivale war und obwohl er mit unfairen Mitteln auch oft eben und mit politischem Rückenwind gekämpft hat, dass das trotzdem ein Freund von ihm ist, weil er der Einzige ist, der eben mit ihm mithalten kann. Und das respektiert er. Und das ist, das passt da dazu.
Okay, das passt da dazu. Nummer 5 ist dann die Grünfeld-indische Verteidigung. Hast du von dem schon einmal gehört?
Nein.
Es geht um Provokation.
Oh.
Das Zentrum erlauben, um es anzugreifen. Mhm. Vertrauen in Dynamik statt Sicherheit. Das erinnert mich sehr an die. Kann sein, dass du die Grünfeld-indische Verteidigung spürst heute.
Ich kann es. Ich meine, mir kommt fast vor, dass du einen Spitzel in mein Team ja eingeschleust hast. Ja? Weil irgendwie kannst du alles antizipieren, was ich da mache.
Ja, ja.
Das ist wirklich,
ja, es macht Sinn. Also du hast dich top vorbereitet auf jeden Fall.
Sehr ähnlich, ja. Sehr ähnlich mhm. Der Geschichte von unserem heutigen Helden. Dem das nämlich auch passiert ist.
Also du stehst im Schach und fährst trotzdem. Dann ist das Spiel jetzt zu Ende eigentlich. Wo kommt denn das Pferd her?
Das ist ja schon vorher da gestanden.
Das heißt, du bist noch gar nicht gefahren?
Nein.
Seit wann steht das da?
Nee, du hast es selber gerade
dann gesagt. Dann bist du mit der Litschi zwei Felder vorgefahren.
Vorher schon.
Na, was für einen Zug hast du dann? Was war der letzte Zug, den du gemacht hast?
Mit dem Pferd.
Ja, dann musst du den zurücknehmen, weil du stehst im Schach, mein Lieber.
Okay. Gut.
Okay.
Wo ist denn da überhaupt? Welcher ist denn da der König und welches ist die Dame?
Das ist der König. Anfang.
Ah, okay. Ich meine doch, das ist die Dame.
Anfang der 80er ist Kasparov längst kein Talent mehr, ist schon eine Bedrohung. 1983 gewinnt er das Kandidatenturnier und schlägt Weltklasse-Gegner Match für Match. Nicht spektakulär, aber unausweichlich. Er sagt dazu, ich wollte nicht besser sein als die anderen, ich wollte unausweichlich sein. Mit 20 Jahren steht er vor dem Weltmeister.
Und es beginnt das erste von vielen großen Schlachten. Über mehrere Stunden geht ein Spiel und über mehrere Tage, manchmal sogar Monate, das müsst ihr euch mal vorstellen, geht ein Match. Und ich glaube, genauso war es, wie ich mich erinnern kann. Also ich war damals noch sehr klar, aber ein bisschen weiß ich es noch. Das hat tatsächlich einige Monate gedauert und es ist geendet mit einem Paukenschlag.
Genau, ich würde das Ganze aus Kasparov versus Karpov Minisaga bezeichnen. Könnten wir jetzt über mehrere Podcasts hin mit Cliffhängern aufbauen, aber ich werde es euch jetzt einfach schnell Akt für Akt runter erzählen.
Ja.
Und zwar Akt 1, der Thron ohne Erben. Anatoli Karpov ist Weltmeister. Er ist effizient, kühl, kontrolliert. Schach wirkt unter ihm wie ein Verwaltungsakt. Mhm.
Dann kommt Kasparov. Laut. Unangepasst. Angriffslustig.
Unfrisiert.
Für das Spiel ist er keine Herausforderung. Er ist eine Störung. Karpov war Weltmeister, aber ich war das Problem, das er nicht lösen konnte, sagt er dazu.
Und die russische oder beziehungsweise UdSSR-ische Regierung sagt, wir haben schon einen Weltmeister, wir brauchen keinen zweiten.
Org, diese Russen?
Das ist ein Hund.
Das ist ein Hund. Akt 2, 1984, der Wettkampf ohne Ende. Olli, bleib da, das ist jetzt spannend. Die WM beginnt ohne Limit. 6 Siege entscheiden und Karpov führt sehr schnell 5-0. Also es wirkt alles so, als ob das eine schnelle Partie wäre und Karpov auch Weltmeister bleiben würde. Kasparov wirkt irgendwie verloren. Aber dann ändert sich alles. Kasparov hört auf, gewinnen zu wollen. Er beginnt zu überlegen.
Und zu, sich zu unkonzentrieren.
Und zu, ja, zu überleben. Und holen Remis aus. Und dann noch eines. Und 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 so geht es weiter.
Ja, und Entschuldigung, jetzt muss ich kurz einhaken.
Für 5 Monate.
Wie ist das? Also Remis ist dann sozusagen, da zählt nicht, oder?
Genau, es gibt keinen Gewinner.
Genau, also es ist 5-0 gestanden, Remis, Remis, Remis und es steht nach wie vor 5-0. Aber es hat nicht 6-0.
Genau.
Zieht ihm den Zahn, den Nerv.
Zieht ihm den Nerv, das Ganze dauert 5 Monate und 43 Remis hintereinander.
Wirklich?
Ja. Und es gibt keinen Sieger. Und dann erfolgt das, was du vorher angesprochen hast, nämlich der Abbruch der WM.
Ja, unglaublich. Die Regierung schreitet ein und behauptet, es wäre an der Zeit, das Ganze zu beenden, denn es ist zu anstrengend. Es ist nicht mehr. Es ist menschlich einfach nicht mehr machbar, das Ganze nur weiterzuführen. Und deswegen, ja. Ja, gibt es einen Entscheid der Politik, dass der Titel bei Karpov bleibt?
Genau, offiziell werden gesundheitliche Gründe davor vorgeschoben. Kasparov hat ja viel Gewicht verloren in dieser Zeit.
10 Kilo.
Inoffiziell, 10 Kilo. Inoffiziell war es aber vermutlich Angst, weil er dieser Unangepasste, der nicht ins Bild der Einheitspartei gepasst hat, so an dem doch so wichtig für die Sowjetunion so wichtigen Titel gerüttelt hat. Wieder ein Zitat von Garry Kasparov: Man hat mir den Sieg nicht gestohlen, man hat ihn vertagt.
Mhm. Ja, also Skandal. Also ich war wirklich schockiert, wie ich das in dieser Doku erfahren habe. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Das ist ja wirklich wie in einem Thriller eigentlich.
Ist ein Thriller.
Es ist ein Thriller.
Der Thriller von Manila.
Der Thriller von Manila war das, ja. Ich mache jetzt schnell meinen Zug und setze dich.
Ich habe dir inzwischen den Läufer weggenommen.
Ja, ich weiß. Da habe ich auch Kasparov-mäßig gespielt.
Das ist gar nicht so einfach zu podcasten.
Nein, überhaupt nicht einfach, nein. Und so schnell ist der Vorsprung wieder weg.
Und wenn man Malici im
Knack hat.
Ja, ein Knack aus der Lici im Knack.
Ja, was tue ich jetzt? Ich muss mir jetzt da einmal befreien. So. Also, ein Jahr später, 1985, im Akt 4 kommt es dann zum Machtwechsel. Ein neuer Wettkampf, neue Regeln. Kasparov ist bereit. Karpov ist unter Druck.
So wie du.
Kasparov gewinnt und mit 22 wird er der jüngste Weltmeister der Geschichte. Akt 5. Die ewige Rivalität. Karpov kommt nämlich zurück und zwar 1986, 1987, 1990. Immer enger, immer verbissener.
Aber immer verloren.
immer verloren, aber es war für Kasparov nie leicht. Also, ja, es war nie leicht. Karpov war der einzige Gegner, den ich auch dann spürte, wenn er nicht am Brett saß.
Ja, unglaublich. Hat es überhaupt andere Schachspieler gegeben in der Zeit, habe ich mich gefragt. Das hat irgendeinen Holländer hat es noch gegeben. Einen Holländer, aber der hat so viel Käse gegessen und Tulpen geschnitten in seiner Freizeit, dass und vorhin während dem Spiel Käse gegessen, dass er einfach auch die anderen nicht mehr mitspielen haben lassen. Also gestunken hat aus dem Mund.
Was hat er so gefeit? Hat so gefeit. Ja, ein bisschen was zu den Zahlen vielleicht noch. Kasparov ist Weltmeister von...
Ja. Das ist jetzt mein König.
Das ist dein König, Oliver. Ja. Von 1985 bis 2015 jahrelang. Und er ist die Nummer 1 der Weltrangliste für 20 Jahre mit kurzen Unterbrechungen. Er dominiert eine ganze Generation von Herausforderern, spielt hunderte Partien auf allerhöchstem Niveau, verliert erstaunlich wenige, bis dann eine Maschine gekommen ist. Und zwar im Jahr 1997 IBMs Deep Blue.
Also wie lange ist er jetzt Weltmeister schon gewesen?
Von 1985 bis 2000.
15 Jahre? Unglaublich. Und ungeschlagen wahrscheinlich, ja? Logischerweise.
Ja, 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 also nein, nicht zwingend. Ne? Weil es ja immer so wie ein Best of Five Tennis-Turnier spielst du ja auf mehrere Sätze. So.
Aber letztendlich ungeschlagen.
Ja.
Auch nicht dazwischen mal gegen irgendeinen Aufbaugegner verloren oder so.
Glaub nicht.
Ja, das ist faszinierend, wirklich faszinierend. Okay, ja, und an das kann man sich natürlich auch noch erinnern, als mittlerweile 46-jähriger gestandener Mann, dass es dann plötzlich kassen und so, Kasparov tritt nun nicht mehr gegen Menschen an, er tritt gegen Maschinen an. Und soweit ich mich erinnert, war er der Erste, der einen Schachcomputer auf Level 1 besiegt hat. das war überhaupt Wahnsinn, ja. Das habe ich jetzt dazu gesagt, weil gleichzeitig, während ich das erzählt habe, ist mir meine eigene Jugend in meinem Kopf ist vorbeigezogen und kann mich nur sehr gut erinnern, dass auch wir plötzlich einen Schachcomputer daheim gehabt haben. Und das, liebe Leute, liebe junge Hörer, wo wir ja sehr viel davon haben, war nicht so, dass man da ein Tablet gehabt hat oder ein Handy oder ein Bildschirm von einem Laptop oder von einem PC. Nein, es war ein physisches Schachbrett. Und auf diesem physischen Schachbrett ist auf der einen Seite ein Mensch gewesen und auf der anderen Seite der Computer. Und der hat immer bei uns immer so rot geleuchtet. Meistens hat er nur ein paar Hundertstel gebraucht, aber es hat auch Levels gegeben, wo er halt wirklich ein bisschen länger nachgedacht hat. Das war schon immer schon ein kleiner Erfolg, wenn das rote, blinkende Licht 10 Sekunden gebraucht hat. Dann weiß man hat ihn unter Druck gesetzt, den Computer. Und dann hat er immer gemacht, aber ein bisschen anders. Eher so, ich glaube sowas, ja. Der Dieter kann es vielleicht bestätigen. Weißt du, Dieter, hast du unseren Schachcomputer kennengelernt? Einmal oder mal vorgeführt bekommen.
Ja, und dann, wie hat er dir angezeigt, wo du seine Figur hinstellen sollst?
Na, durch das Schiffchen-Versenk-Prinzip. Also er hat halt am Rand hat er sozusagen also die
Lichter gehabt.
Genau, das Koordinatensystem, die Lichter am Rand. Und du hast dann einmal ins Feld eindrucken müssen, um ihn loszulösen und dann ins andere Feld, um ihn wieder abzustellen. Ich habe an diesen Schachcomputer wirklich seit 30 Jahren immer gedacht wahrscheinlich. Und jetzt ist er wieder da. Hast du ganz, ganz, ganz stark und präsent.
Ich hätte sowas gern gehabt, habe aber dann erst...
Wer ist dran?
Beim Amiga dann Battle Chess bekommen. Naja. Kennst du Battle Chess noch?
Nein. Aber wir können es heute noch spielen, weil ich habe den Dings mit, da diesen Retro-Konsolen.
Aha. Ja, das ist auch ein, was spielst du da dann gegen einen Computer? Nur, dass die Figuren halt dann wirkliche Ritter sind und sie gegenseitig die Köpfe abschlagen, wenn du wen schlagst oder so.
So wie gerade deine Dame.
So wie du meine Dame. Hätte ich nicht gedacht, dass du das machst.
Ja, das, ist das ist von dir sehr progressiv, dass du das nicht gedacht hast, obwohl du es direkt vor die Nase gestellt hast.
Ja, ich glaube, du traust dich nicht.
Ja, aber ich habe nur die DJ, der hat es niemals vergessen. Ja, ja. Mit der werde ich jetzt selber mal wieder fahren. Okay, wie ist es mit dem Computer, mit dem Kasparov ausgegangen? Stimmt es, dass er ihn besiegt hat? Auf Level 1.
Nein, er verliert.
Er verliert.
Und mit dieser Niederlage verliert die Menschheit auch ein Symbol. Mhm. Den Weltmeister als, und da steht jetzt, letzten Rechengott. Das ist vorbei.
Als letzten Rechengott?
Rechengott.
Achso, Rechengott.
Rechengott.
Das Rechen von Gott.
Ich sah Intelligenz ohne Seele. Und das machte mir Angst. Später sagt er sinngemäß, wir haben nicht gegen Maschinen verloren. Wir haben verloren, weil wir nicht gelernt haben, mit ihnen zusammenzuarbeiten.
Ja, das ist natürlich auch wieder so eine Aussage, die er einfach getätigt hat, um irgendwie ein Zitat für die Ewigkeit zu schaffen.
Ah, okay, wenn du das so sagst. So, die Litschi ist raus.
Ach, du bist weiß. Verdammt. Was, ich bin weiß. Ich habe mir nur gedacht, die Litschi kann ich da stehen lassen, weil ich bin eh gedeckt. Aber das ist der Schatz, weil die Litschi auch so weiß irgendwie ausschaut.
Ja, ist nicht mehr länger, das soll nicht mehr deine Sorge sein.
Aber den Bauern, den Rami jetzt auch weg.
So, 2005 tritt Kasparov zurück als Nummer 1. Noch immer furchteinflößend. Ich wollte gehen, solange mein Name noch Angst macht. Jetzt hörst du aber dann auf, hörst du. Oliver, jetzt kriege ich ein Schach von dir.
Ja, und zwar ein ziemlich gefährliches.
Ich habe zu hart gepodcastet.
Ich bin schon auf deiner Touchdown-Linie da. Jetzt bin ich gespannt, was du da machst. Na, da wünscht man sich jetzt ein Hirn wie der Kasparov. Leider haben wir hier ein Hirn. Ja, der David ruft da. Mal schauen, was er sagt. Jawohl! Heute ja, ist...
Mal Weihnachten!
Ja super, wir nehmen eh gerade einen Podcast auf und du bist live drinnen. Wir spüren...
Jawohl, mit dem fantastischen Wayne oder mit Dida.
Na, eh mit mir.
Mit der fantastischen Stimme.
Der schönste Wayne. Ja, dann sage ich Folgendes. Wie sind eure Gefühle, wie sind eure Emotionen? Ich komme gerade vom Platz. Ich komme gerade vom Platz vom Turnier. Es ist ein Wahnsinn. Was für Gefühle, was für Emotionen habt ihr da dabei?
Ja, ich habe extreme Gefühle und extreme Emotionen. Und ich bin wahnsinnig interessiert daran, was du erreicht hast. Deinem
erste Partie gegen einen 3-8er, gegen einen Asiaten, 17-jähriger Bursche. Eisi war 4-3 Fuhren und dann habe ich kein Game mehr gemacht.
Nein, Wahnsinn, diese Asiaten.
Aber der war richtig geil. Er hat auch das Service gehabt, gebogen, der Ball ist immer auf meine rechte Niere geflogen.
Das gibt's. Ja, naja, vielleicht hat er einen Spitzel in dein Betreuerteam eingeschleust und hat deine ganzen Eröffnungstaktiken ausspioniert.
Höchstwahrscheinlich. Aber jetzt habe ich gegen einen Lurch gespielt, gegen einen 6-5er, dann habe ich weggetest.
Ja, super. Hätte ich auch eine Chance gehabt.
Ich höre einen Wayne nicht. Ich
habe einfach zugehört gerade, ja.
Dann möchte ich euch gar nicht stören. Dann, große Jungs, ich hoffe, meine nasale Stimme ist nicht zu nasal umgekommen.
Das hat der schlechte Empfang vom Handy hat das wieder außergefiltert.
Also dann, Jungs, Bussi.
Jawohl, Bussi, ciao.
Ciao, Baba.
Der gute alte David. Ja, das ist natürlich mal ein fulminanter Einstieg ins Jahr 2026. Ich glaube, dass er das einfach auch erspürt hat, weil ich bin mir sicher, dass er einfach auch
Er ist ein Mann mit viel Gefühl. Ich glaube, so kann man das schon ausdrücken.
Ja, und er will sich einfach einen Titel. Er will einen Titel an sich reißen. Man hat es ja ausgekehrt. Er ist ein ehrgeiziger Sportler, genauso wie der Garry Kasparov. Ja. Und er will sich ja den größten Titel, den man als Sportler erreichen kann, und zwar den Titel des Hörer des Jahres. Und ja.
Es ist ein langer Weg. Ja, es ist kein Sprint.
Guter Einstieg.
Es ist ein Marathon, wie man so schön sagt. Der Marathon war aber für Kasparov dann zu Ende. Und danke, Oliver. Er hat sich dann der Politik gewidmet. Mhm. Er war von Anfang an eigentlich einer der größten Putin-Kritiker, Oliver. Mhm. Da weißt du ein bisschen mehr.
Ja, da weiß ich leider nicht mehr. Ich weiß nur, dass er von Anfang an eben kritisch gegen das System war und das Glück gehabt hat, dass der Regime oder der Machtwechsel an der Spitze war und plötzlich eben durch die neue Ausrichtung der UdSSR diese moderne, sich rebellisch und kämpferisch zeigende Kasparov mehr unterstützt worden ist als der Karpov. Aber was da mit Putin war, das musst du, da ist die Doku dann ausgewiesen. Du weißt, ich habe die letzten 10 Minuten nicht gesehen.
Na gut. Er erlebt den Fall der Sowjetunion ja nicht als Befreiung unbedingt, sondern als Übergang. Die Strukturen verschwinden nicht, sie wechseln nur die Uniform. Also die Abhängigkeiten bestehen weiterhin, Geheimdienste gibt es und Angst gibt es auch weiterhin. Und dann kommt Wladimir Putin. Es war kein Visionär, aber ein Meister der Kontrolle. Kasparov erkennt früh, was viele nicht sehen wollen. Putin ist kein Unfall der Geschichte. Er ist ihre logische Konsequenz. Kasparov kritisiert Autokratie, nicht nur moralisch, sondern auch strategisch. Diktaturen regieren durch Angst und nicht durch Stärke. Und Demokratien verlieren oft nicht, weil sie besiegt werden, sondern weil sie müde werden. Diktaturen gewinnen nicht, weil sie stark sind, sondern weil Demokratien müde werden.
Ja, wie in der Ehe, ne?
Kasparov engagiert sich in der Opposition, gründet Bewegungen, organisiert Proteste. Die Antwort des Regimes sind Festnahmen, Schikanen und Medienblockaden. 2013 verlässt er dann Russland, geht ins Exil. Wohin? Im Gefängnis kannst du nichts verändern. Im Exil kannst du zumindest sprechen. Ja, wohin ist er gegangen, Olli?
Ich glaube, in irgendein ex-jugoslawisches Land.
Im Westen wird er zum Warner vor Naivität, vor Desinformation, vor der Verschmelzung von Technologie und Macht. Autoritäre Systeme lernen schneller als Demokratien. Technologie macht Diktaturen effizienter, nicht automatisch freier. Neutralität hilft immer dem Stärkeren. All das sind Zitate von Garry Kasparov. Kasparov zieht auch eine Linie von Deep Blue zur Politik. Nicht die Maschine ist die Gefahr, sondern wer die Maschine kontrolliert. Und das ist ein sehr, 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 sehr aktuelles Thema gerade, Oliver. Wenn du dir anschaust, was da jetzt gerade abgeht mit KI, ja, wer kontrolliert denn die KI? Wer kontrolliert die KI, die wir nutzen? Haben wir da die Kontrolle? Ich sage jetzt einmal nein.
Ja, ich habe da ein sehr interessantes Gespräch mit dem Mufi letztens geführt. Und er hat sich damit sehr stark auseinandergesetzt. Und er hat herausgefunden, durch diese Auseinandersetzung, dass die KI irgendwann einmal sich der Menschheit entledigen wird. Weil es nicht mehr notwendig ist. Für die KI. Glaubst du das auch? Dieses apokalyptische Szenario?
Nein, das hoffe ich nicht.
Ich hoffe es auch nicht. Ja. Mal schauen.
Ja, ist ein Worst-Case-Szenario, oder? Ist
schon seit längerem immer wieder im Gespräch, dass das so sein wird, oder? Terminator, Angstvorstellungen. Ich glaube, es hängt viel davon ab, was man der KI beibringt und auch letztlich erlaubt, weil die KI hat ja zumindest noch nicht noch kein Bewusstsein. Das heißt, die reproduziert ja nur das, was schon am allerwahrscheinlichsten ist und trifft ja keine eigenständigen Entscheidungen und will ja noch bewusst noch dienen irgendwie oder helfen. Und ich glaube, solange sie das, wenn sie jetzt helfen will, wird sie ja nicht dann sich der Menschheit entledigen. Und die Frage ist natürlich ja, wie sie sich entledigt. Ich glaube nämlich, dass das viel schneller gehen würde als in Terminator da mit so schießenden Robotern oder so.
Am richtigen Schalter gedreht. Und schau.
Schon ist das Internet aus.
Ja, und es liegt.
Und es liegt.
Ja. Und dann stolperst.
Fallst hin, tust du weh.
Tust du weh, bist tot vielleicht.
Bist tot. Ja. So macht es die KI.
So macht es die KI. Ja, oder vielleicht stürzt da das Schamal mitten in Gang, wenn du auf die Nacht aufs Klo musst oder so. Kein Licht. Bumm, fliegst drüber.
Org.
Org.
Und kannst du irgendwann nicht mehr runterlassen, oder?
Nein.
Braucht man da Strom dazu?
Ja.
So Pumpen, oder? Wasserpumpe.
Ja. Also du kannst dreimal anlassen und dann ist Schluss. Glaube. Ja, musst da eine Wäscheklammer auf die Nase tipsen. So, Christian, du bist da. Ich habe dir jetzt den Turm genommen.
Ah!
Und dann darfst du diesen Podcast zu Ende bringen.
Hast du einen Turm genommen? Okay.
Mhm. Nein, dann, einen Bauer habe ich da genommen.
Ja, passt, dann nehme ich immer die Dame.
Oh! Dann nehme ich da den Turm.
Okay. Fair enough.
So.
Dann.
Es ist sehr spannend. Der Christian hat noch einen König, eine Dame.
Eine Weinflasche, Herr Bitte.
Na, was ist das?
Ein Bauer. Ein Turm.
Ein Turm. Einen Turm. Zwei Pferde. Und ich habe nur einen Läufer, einen Turm, ein Pferd. Und einen König. Das ist ja wirklich an Spannung überhaupt nicht mehr zu überbieten.
Jetzt nur ein Schach. Jetzt kriegt er nur ein Schach.
Jetzt kriegt er nur ein Schach. Den Schach werde ich mit diesem Zug des Pferdes mal abwenden.
Abwerden. Dann werde ich dieses Pferd in Sicherheit bringen.
Mhm. Bitte, wie geht es denn da zu Ende mit dem Gerig aus Bauhof, was macht er heutzutage? Und,
er hat das Brett gewechselt. 64 Felder wurden zu Ländern, Figuren zu Menschen, Züge zu Entscheidungen mit echten Konsequenzen. Er schreibt Bücher, Oliver. Hm. Er tritt immer wieder als Putin-Kritiker auf. Ja? Mhm. Und er war, kann man als Epilog jetzt durchaus einmal sagen, nicht nur ein Genie. Seine rechte Hand steht für Berechnung, Vorbereitung und Logik. Seine linke Hand für Wut, Mut und Risiko.
Mhm.
Und vielleicht ist das seine größte Lehre, dass Denken alleine nicht reicht. Man muss bereit sein, das auch einzusetzen.
Wahnsinn. Faszinierende Persönlichkeit. Gary Kasparov. Und wir beide werden uns jetzt am Ende dieses Podcasts nur Gary von Pixar anschauen. Ja? Pixar, ich gebe das mal ein. Gary. Bei Gary's Game. Das empfehle ich euch. Großartiges, bestes wahrscheinlich Pixar kurzes
Video. Was ist das jetzt?
Großartig. Es geht um einen Schachspieler. Mit dem könnten wir uns eigentlich verabschieden.
Ja, du könntest nur weiterspielen jetzt.
Achso, ja. Werden wir uns...
Also schaust mit?
Beides. Wir hören uns das jetzt an und gemeinsam und verabschieden uns aber schon mal.
Tschüss. Ah, das ist der gegen sich selber spielt, gell? Das hört mich ja.
Großartig.
Ja, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder, wenn es wieder heißt, die rechte und die linke Hand des Podcasts begleiten euch durch den Dienstag.
Schach.
Den König kannst du nur nicht so weit.
Okay. Dann machen wir was anderes. Das kann man raus, irgendwie. Ganz einfach.
Nicht Schach. Scheiß dich auf
Schach.
Du scheiß dich an, gell, bevor du loslässt. Das könnte ja sein. Jetzt, wo wir uns wieder konzentrieren können.
Auf einen gelungenen Podcast.
Ja, hab ich rückgeführt.
Naja, ich hab noch nicht loslassen. Da darf ich das.
Aber fort musst du mit.
Was, ja?
Nein, aber nicht. Wir sind ja ein bisschen öfter. Kannst du jetzt von da, kannst du aber nicht zwei.
Ich hab's mal ausprobiert. Sag mal doch, dass du das fliegst.